Jetzt hast du aus deiner freiberuflichen Dienstleistung ein Sternekochrezept gemacht und mit der Zeit eine gut geölte Maschine, die eigentlich auch ohne dich laufen könnte. Aber wie kannst du jetzt erfolgreich Mitarbeiter oder andere freiberufliche Sterneköche auf dein Sternekochrezept trainieren, sodass sie hinter alleine laufen können? Willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. Und er seit 2014. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Unternehmer, Investor und Bestseller-Autor. Ich zeige dir Strategien, Tipps und Impulse, wie du rauskommst aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten, sodass du mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. Und so darf ich heute einen ganz besonderen Unternehmer im Podcast begrüßen. Er ist freiberuflicher Ingenieur mit der Spezialisierung auf Lean Management. Und seit 2015 sendet er den Kaizen to Go Podcast und ist Autor mehrerer Fachbücher. Herzlich willkommen, Götz Müller. Hallo, Götz.
Hallo, Mike.
Wir haben heute ein Thema mitgebracht, das ist, ja, ich sag mal, oftmals gar nicht so bekannt, aber es ist wirklich sehr, sehr interessant, mal so diese ganze Philosophie dahinter sich bewusst zu machen. Und zwar in deinem Lean-Umfeld nennt sich ja das Training within Industry. Was steckt da eigentlich genau hinter, Götz?
Ja, also es ist ein Trainingsformat, das primär dazu dient, Menschen zu befähigen, andere zu unterweisen. Also im Grunde so eine Art Metatraining, könnte man es fast nennen.
Mm.
Und sehr, sehr stark in einem industriellen Kontext angewendet, verbreitet, lässt sich aber auch im Handwerk anwenden. Und der wichtige Einsatzfall ist immer, die Menschen, die im Grunde vor Ort, also da, wo Wertschöpfung stattfindet, Menschen unterweisen, die haben halt typischerweise eben keine Meisterausbildung. Das heißt, ein Vorarbeiter auf einer Baustelle ist ein erfahrener Geselle. Mhm. Ein Meister, ein Handwerksmeister hat dann oft schon Bauleiterfunktionen, also löst sich aus diesem ganz direkten operativen Geschäft, überwacht manchmal mehrere Baustellen. Und in der Industrie ist das im Grunde genauso. Der ist dann vielleicht sogar jemand, ein Meister, ein Industriemeister, der irgendwo in der Glaskabine da eine Etage höher sitzt und guckt, was passiert denn da unten.
Ja.
Und dadurch haben wir halt die große Herausforderung, dass die Menschen, die jetzt Auszubildende einweisen, zum Beispiel nach dem Motto, du tapezierst hier bitte den Raum, oder halt eine Maschine eingerichtet haben und dann eine vielleicht ungelernte Arbeitskraft an der Maschine einweist, dass die halt dieses Unterweisen in ihrer Ausbildung im Grunde nie gelernt haben.
Hm. Ich würde gerne nochmal einen Schritt weiter in die Vergangenheit gucken, weil ich finde dieses Training within Industry deswegen vor allem interessant, weil es einen Anknüpfungspunkt ja hat zu hier meinem Thema oder auch unserem Thema, ja, das Thema Productized Service, und bei dir ist ja Thema Lean. Das kam ja nicht aus dem Nichts, ne? Und du hast ja gerade beschrieben, eigentlich ist es ja diese Situation, die aufgreift, da sind Leute, die andere Leute überweisen oder trainieren oder anleiten, die selber gar keine Befähigung eigentlich ursprünglich aufgrund ihrer Ausbildung haben. Wo kommt eigentlich dieses Training within Industry ursprünglich mal her?
Ja, das ist ursprünglich über 80 Jahre alt mittlerweile, kann man sagen. Es ist in den USA entstanden. In den frühen 40ern, und da hatten die im Grunde, wie jeder, wenn man ein bisschen in die Geschichte zurückguckt, hatten die ein großes Problem, nämlich dass ihre Jungs in Asien und dann auch in Europa halt mit der Flinte unterwegs waren. Sprich, es war die Zeit des Zweiten Weltkriegs, Anfang der 40er. Und die Leute waren halt einfach weg aus den Industriebetrieben. Und sie hatten jetzt die große Herausforderung, ja, okay, wir brauchen aber da draußen halt Flugzeuge, Gewehre und anderes Zeug, was man sonst hoffentlich nie braucht, in vermehrtem Maße, und wir haben die Leute dazu. Und dann sind sie halt draufgekommen, gut, dann müssen wir halt uns mal umgucken, wen haben wir denn noch? Und da gab es halt drei Bevölkerungskreise, die da nicht dabei waren. Das waren ältere Menschen, große Depression, Langzeitarbeitslose zum Teil immer noch. Das waren landwirtschaftliche Arbeitskräfte und es waren damals halt Frauen. Das waren drei Bevölkerungsgruppen, die im Grunde mit Industrieproduktion überhaupt nichts am Hut hatten. Und jetzt haben sie die große Herausforderung gehabt, mit im Grunde fast niemand ganz viele einlernen zu müssen. Und das war mit einer der Auslöser, die Geschichte geht ein bisschen weit ins Detail, aber ich glaube, da wird man uns fast schon verzetteln, warum dieses Programm eben entstanden ist. Weil es einen ganz massiven Schmerz in den einzelnen Betrieben einfach gab. Das Verteidigungsministerium hat große Bestellungen geschrieben und sie hatten niemanden, mit dem sie es machen konnten.
Und das führt eben genau dazu, und das ist das, was ich so spannend finde an diesem Konzept Training Within Industry. Es kommt aus diesem Kontext, wir müssen Menschen in Vorgehensweisen unterweisen, die unter Umständen gar nicht primär die Ausbildung haben, sowohl beim Unterweisen wie aber auch beim Durchführen. Ja. Und dadurch, dass es aus der Industrie kam, hat es ja auch einen gewissen Background zum Lean und zu dem Toyota-Prinzip und so. Und ich finde das deswegen so interessant, weil es eben ein bestehendes Konzept ist. Und das ist jetzt der Bogen zu unserem freiberuflichen Project-as-Service-Thema. Wie ich aus meinem Project-as-Service mit der Dokumentation, die ich ja in der Regel gemacht haben sollte, ein Training aufbauen kann, wo ich dann andere Sterneköche mit befähigen kann.
Genau. Und das spannende Element eben auch daran, das klang bei dir auch so ein bisschen mit. Ich muss halt in der Lage sein, auch Dinge, die ich gegebenenfalls oder ganz oft sogar ja im Grunde im Schlaf kann, jemand beizubringen, der es halt nicht kann. Und das ist dann durchaus eine Herausforderung. Man spricht ja da von diesen 4 Stufen der Kompetenz. Und die Stufe, die man halt dann oft erreicht hat, das ist die unbewusste Kompetenz. Das heißt, man kann einen nachts um 2:30 aus dem Bett holen, einen Gipser, und sagen, verputz mir die Wand. Das macht er mit verbundenen Augen. Das heißt aber leider überhaupt nicht notwendigerweise, dass er es jetzt im Auszubildenden im ersten, zweiten Lehrjahr auch beibringen kann. Da habe ich schon tolle Erlebnisse gehabt. Und ja. Mit dieser Methode, das ist ein ganz wichtiges Element der Methode, rufe ich das selber mir wieder ins Bewusstsein zurück. Was mache ich denn da wirklich, dass das dann so funktioniert? Und erst dann bin ich in der Lage, es jemand anders beizubringen.
Ja. Das erinnert mich noch super gut an die Zeit damals, als ich meinen Project Service mit den Lastenheft in 2 Wochen dann hatte und dann auch die Dokumentation stehen hatte. Und dann kam ja der Punkt, wo ich dann für andere Sterneköche zusammen getrommelt habe. Und dann haben wir uns damals in Potsdam 1,5 Tage getroffen, beziehungsweise ich habe dort sie trainiert auf mein Sternekoch-Rezept. Und ich weiß selbst, wie unglaublich schwierig das ist, wenn du selber in diesem Level 4, ne, unbewusste Kompetenz drinsteckst, weil du dir keine Gedanken mehr machst, warum blinke ich jetzt links und schalte einen Gang runter, sondern du machst es einfach und kannst es auch gar nicht mehr erklären, weißt du, und ich hatte jetzt ja noch diese verrückte Situation, da war jetzt nicht irgendwie ein Geselle, der von einem Lehrling im 2. Lehrjahr sitzt, sondern ich, Systemingenieur-Background, gegenüber ebenfalls Meister des Fachs, ja.
Ja.
Einer war Doktor Informatiker, die anderen 3 hatten Elektrotechnik-Background, Software-Background teilweise. Also, das waren jetzt 4 Leute, die selber schon auf Meisterlevel waren, denen ich eigentlich nur mein Sternekochrezept erklären musste. Mhm. Und es war furchtbar schwierig, den Kram aus meinem Kopf rauszukriegen.
Ja, da glaube ich, tritt dann auch bei den anderen ein Effekt ein, der natürlich auch eine gewisse Gefahr hat. So nach dem Motto, ach ja, okay, kenne ich.
Ja.
Und dann mache ich halt irgendwas. Das mag ja nicht mal schlecht sein. Aber ich vermute mal, wenn du halt jemand anders quasi in deinem Namen irgendwo hinschickst, dann hat ja auf der anderen Seite jemand eine gewisse Erwartung. Auch wenn er vielleicht gar nicht genau weiß, weil sonst könnte er es ja selber machen, wie du das gemacht hättest. Aber wehe es, aus irgendwelchen Gründen gefällt ihm dann hinterher nicht. Dann kann man sich, glaube ich, an ziemlich wenig Finger abzählen, was dann passiert.
Ja.
Dass halt dann sowas wie Fingerpointing passiert. Also es ist ein ganz wichtiges Element ist eben auch dieses, ich schaffe damit Arbeitsstandards. Damit Arbeitsstandards gegenüber meinem Kunden, weil eine Sache, die der im Grunde immer mitkauft, ohne dass er selber weiß und deshalb schon gar nicht sagt, er kauft, und da zitiere ich die Mari Furukawa, er kauft immer ein Wiederholversprechen mit.
Ja.
Auch wenn er sich einen Daimler kauft, dann hat er es beim Nachbar gesehen, hey, cooles Auto. Da sagt er ja nicht, ich will 4 Räder haben und das und das und das und das und genau diese Spaltmaße, sondern das erwartet er einfach. Aber wehe, das hat nachher krumme Spaltmaße.
Und das ist das, weswegen ich so aufgehorcht habe, als wir da letzte Mal drüber gesprochen haben, als wir uns ausgetauscht haben. Weil das ist ja genau das, was wir beim Product as Service eben tun. Wir versprechen diese freiberufliche Dienstleistung im Grunde wie ja ein Produkt, ja, mit einem klaren Versprechen. Und wenn der Nachbar sieht, ich kriege da jetzt ein Lastenheft in 2 Wochen hingestellt, vollständig und freigegeben, was für die meisten sowieso damals immer so, wie kann ein Lastenheft vollständig sein und wie kriegt er nach 2 Wochen überhaupt eine Freigabe hin? Hab ja mein Sternekochrezept. Da wollten die anderen das auch. Ja, und da war es unglaublich wichtig, genau dieses Wiederholversprechen auch liefern zu können. Und ich kann mich noch gut dran erinnern, das war ein Auftrag 2017, 2018 rum muss das gewesen sein. Da kam erst eine Anfrage vom Maschinenbau-Mittelständler, der sagte, ja, wir brauchen ein Lastenheft. Und ich als Systemingenieur muss immer vorher gucken, ist das ein komplexes System of System? Dann zerteilt sich das in mehrere Teilsysteme. Und dann brauchst du für jeden ein Lastenheft. Und so war es bei denen auch. Dann brauchten die halt 3 Lastenhefte für das komplexe System von dem Bereich, das war damals, ich glaube, Gabelstapler, Batterieladesystem oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, das war auch die originäre Hidden Champion Expertise dieses Mittelständlers. So, und das bekam dann die Nachbarabteilung Ladesysteme, Batterie- und Ladesysteme für Solarfarmen mit. Und das bekam dann die Nachbarabteilung Ladesysteme und Batteriesysteme für Rail, also Rangierlokomotiven mit. Und dann wollten die auch. Und plötzlich habe ich innerhalb von Nullzeit 9 Lastenhefte verkauft. Also, ne? Und da war genau dieses Wiederholversprechen unglaublich wichtig.
Ja, und das dann jemand anderen so zu vermitteln, dass er es auch so hinkriegt, dass aufgrund dieser unbewussten Kompetenz ist das eine echte Herausforderung.
Ja, und das bringt mich jetzt in dieses Konzept, dieses Training within Industry, was ja ein stehender Begriff ist in deiner Szene. Wie sind die Grundlagen dahinter eigentlich?
Ja, die Grundlagen dahinter und Klammer auf, das steckt auch in der deutschen Meisterausbildung drin, weil es ist dann irgendwann nach 45 in den späten 40ern und 50ern ist es auch nach Deutschland rübergeschwappt. Dort hat es nicht diese Verbreitung, nicht diese bewusste Verbreitung wie in Japan bei Toyota gefunden, aber es steckt in der deutschen Meisterausbildung drin. Und wenn du jemanden fragst, der mindestens einen Ausbilderschein oder eben eine Meisterausbildung hat, wenn du den fragst nach der 4-Stufen-Methode, dann wird er dir genau das erzählen, diese 4 Stufen, die ich da durchlaufe. Wovon die 2 mittleren, Stufe 2 und 3 oder Schritt 2 und 3, das im Grunde die wichtigsten inhaltlichen Dinge sind. Ich mache es erst vor, und zwar nicht nur einmal, sondern 3-mal. Beim 1. Mal sage ich nur, das sind die wichtigen Schritte. Beim 2. Mal sage ich dann auch noch dazu, und das sind die Schlüsselelemente in diesen Schritten. Und beim 3. Mal, und das ist dann der ganz große Unterschied meiner Ansicht nach zu vielen anderen Dingen, zu dem, was man so nebenher mal unterweist. Und ich muss mir das auch vorher überlegt haben, nämlich was sind denn die Gründe dafür? Warum ist das wichtig? Mhm. Weil die Sachen leichter werden, weil möglicherweise Sicherheitsaspekte da eine Rolle spielen, weil es halt bestimmte Knackpunkte vielleicht gibt, die man wiederum sich erstmal wieder ins Bewusstsein rufen muss. Was ist handfest wirklich? Zum Beispiel ist ja so ein Begriff, eine Schraube handfest anziehen. Ja, was ist ein handfest? Ja. Fängt es dann schon an, wie viel Bizeps habe ich vielleicht? Ja. Und dann ist handfest ganz schnell ein Unterschied.
Oh ja.
Und dann habe ich es 3-mal gemacht und dann lasse ich es meinen Mitarbeiter eben machen, 4-mal insgesamt. Beim 1. Mal soll er es einfach mal nur machen, ohne irgendwas dazu zu sagen. Da gucke ich natürlich genau hin und ich gucke natürlich jetzt wieder viel bewusster hin, wenn ich mir das selber vorher mal aufgeschrieben habe. Und den Zettel habe ich durchaus daneben liegen, selbst wenn ich es im Schlaf kann, um dieses Bewusstsein wieder stärker in den Vordergrund zu rufen. Und dann macht er es ein 2. Mal, dann nennt er erstmal nur den wichtigen Schritt, dann macht er es ein 3. Mal, dann nennt er den Schlüsselaspekt dazu, zu dem wichtigen Schritt oder mehrere möglicherweise, sofern es die gibt. Und beim vierten Mal dann noch die Gründe. Und wenn halt ein Durchgang, wenn da irgendwas fehlt, muss er es in Anführungszeichen nochmal machen. Also ganz oft bleibt es ja nicht bei 4, sondern es werden 5 oder 6. Und ich höre auch wirklich erst auf, bis ich weiß, als Unterweisender, dass er es weiß.
Mhm.
Und ein ganz, und es steht auch auf jeder Unterweisungskarte unten drunter, ein ganz wichtiges Element dessen. Und da muss man halt immer an die eigene Nase greifen. Wenn der Schüler nicht gelernt hat, dann hat der Lehrer einfach nicht gelehrt. Punkt aus.
Mhm.
Weil das ist das Einzige, was ich verändern kann. Ich kann ja nicht hier irgendwie so Klappe auf und da oben im Hirn rumschrauben oder seinen Bizeps nachspannen. Dummer Spruch. Sondern das Einzige, was ich verändern kann, ist die Art und Weise, wie ich es ihm kommuniziere. Durch Sagen, Zeigen, Vormachen, Hinterfragen und so weiter und so weiter.
Das heißt, ich übertrage das jetzt mal wieder eben in unseren Kontext mit den freiberuflichen Dienstleistungen. Es gibt ja diese vier Grundlagen. Du hast jetzt diese zwei. Haben die eigentlich auch einen Namen, die vier?
Die haben einen Namen, wobei sie typischerweise einfach nur mit Schritt 1, 2, 3, 4 benannt
werden. Ah, okay.
Gut. Also das eine ist Vormachen. Man nennt es manchmal auch, also in der Vier-Stufen-Methode, glaube ich, heißt Vormachen, Nachmachen. Okay. Ich habe jetzt den ersten und letzten Schritt noch weggelassen. Der erste Schritt ist im Grunde nur ein bisschen jemand hinführen zu dem Thema, im Englischen die Begrifflichkeit put the learner at ease, also mach's ihm leicht, frag ihn, was er vielleicht schon über das Thema weiß, wecke in ihm Interesse, dass er die Aufgabe lernen will und dann aber auch so Kleinigkeiten in Anführungszeichen, dass er einfach richtig steht. Zum Beispiel, wenn ich halt was Physisches ihm vormache, sollte er typischerweise nicht mir gegenüberstehen. Weil dann fängt schon wieder an mit spiegelverkehrt und so.
Hm.
Sondern typischerweise steht man neben der Person. Und der vierte Schritt ist dann einfach, dass ich nochmal Fragen stelle oder Fragen ermuntere, dass ich ihm einen Ansprechpartner nenne, falls ich es nicht selber sein sollte, wenn er noch irgendein Problem hat, dass ich ihm sage, hey, ich komme in Zeit XY vorbei und wir schauen es uns nochmal an und dann halt einfach die Unterweisung beende.
Mhm.
Aber nicht so davon springen, sondern bewusst, für beide Seiten bewusst beenden.
Mhm. Gucken wir jetzt mal auf den, du hattest ja schon erwähnt, der Kern ist ja das zweite und dritte Schritt. Mhm. Wenn wir das jetzt übertragen in einen Kontext, wo wir unterwegs sind als freiberufliche Dienstleister, ne, bedeutet das ja, und das ist, glaube ich, der Unterschied jetzt zu einem Handwerk oder zu einem produzierenden Gewerbe, die machen ja unter Umständen große Stückzahl oder große, nehmen wir jetzt den Stuckateur, ne, dann hast du eine große Fläche, dann machst du halt, da findest du schnell 3, 4 Wiederholungen für den Auszubildenden, um dann mal das Putzen zu lernen. Gleiches in der Produktion, da haben wir ja dann typischerweise auch eine höhere Stückzahl. Da kriegst du den, was weiß ich, wenn es um Umrüsten der Maschine geht oder was auch immer. So, sei es drum. So, jetzt haben wir ja bei uns oftmals den Fall, ich habe ja nicht kontinuierlich die Hütte voll mit immer der gleichen, also ich habe es idealerweise schon, aber die Realität ist, manchmal habe ich viel und manchmal habe ich was anderes zu tun. Wie würdest du damit umgehen, wenn du sagst, okay, ich will jetzt irgendwie diese einmal 3 Iterationen, wo ich es zeige und dann 4 Iterationen, wo jemand anders es mir nachmacht in meinem Beisein. Das wären ja in meinem alten Kontext 7 Lastenhefte.
Richtig? Richtig.
So. Das heißt, ich plane, das, so würde ich es jetzt verstehen, ne? Ich plane das dann auf, dass ich dann auf diese 7 Lastenhefte, die dann auf einen gewissen Zeitraum verteilt sind unter Umständen, ja, weil sie nicht unter Umständen nicht alle gleichzeitig gerade laufen, dann wird es sowieso auch wieder schwierig. Immer wieder zeige, wie geht denn das, was machen wir denn hier? Was für Tipps hast du gerade, wenn wir jetzt diesen Übertrag machen von dem klassischen produzierenden handwerklichen Gewerbe, wo es ursprünglich auch herkommt, in unsere Geistesleister-Umgebung?
Ja, ich glaube, ein wichtiger Gedanke ist, und da gibt es meiner Ansicht nach natürlich sehr große Affinität zum Thema Projektmanagement, ein Element, an das ich mich immer wieder zurückerinnere, wo ich dann nach vielen Jahren mal ein bewusstes Projektmanagement-Training machen konnte. Nachdem man vorher schon viele Jahre Projekte geleitet hat, hat man dann irgendwann mal gelernt, wie man es denn in Anführungszeichen richtig macht. Und eine spannende Aussage damals war, ja, Projekte haben einerseits diesen Einmaligkeitscharakter. Das ist ja das, was ein Projekt an sich überhaupt erstmal zum Projekt macht. Und vielleicht einen ganz anderen Begriff verwenden. Und trotzdem gibt es halt sowas wie einen Projektmanagementprozess.
Ja.
Und im Grunde kann ich genau das Gleiche auch für die Erstellung eines Lastenhefts machen. Mir eben wieder bewusst machen erstmal, okay, wie sieht denn der Prozess dahinter aus? Und dann kann ich natürlich auch, und das ist nicht nur bei Lastenheften oder im Projektmanagement so diese Herausforderung, dass ich manchmal ganz große Zeiträume habe, sondern das habe ich durchaus einzelnen Elementen, wenn ich mir zum Beispiel überlege, was passiert, wenn ich an einem Haus außen einen Vollwärmeschutz, Wärmedämmverbundsystem mache. Das ist auch ein Prozess, wenn es jetzt gerade eine Hundehütte ist, das zieht sich über Wochen hin. Weil ich natürlich nicht so im Quadratmeter abschnittsweise den kompletten Prozess durchlaufe, sondern ich fange halt erstmal an, meinetwegen erstmal eine Reinigung, dann vielleicht Fensterbretter ersetzen, damit sie wirklich über die neue breit tiefere Wand ja dann hinausragen und lauter solche Dinge. Und dann werden irgendwann die Dämmplatten geklebt, dann kommt eine Armierung drauf, dann kommt der Grundputz drauf, dann kommt der Feinputz drauf und dann wird gestrichen. So, und diese einzelnen Schritte, wie ich jetzt mal so geschwind schnell aufgezählt habe, die mache ich natürlich nicht quadratmeterweise hintereinander, sondern ich mache halt komplettes Haus, die Dämmung zum Beispiel. Und dann erst kommt komplett die Armierung drauf. Das heißt, da bin ich unter Umständen schon mal Tage bis vielleicht sogar eine ganze Woche, je nach Größe des Hauses, alleine mit beschäftigt, Platten zu kleben. Mhm. Jetzt wäre aber jemand auch völlig überfordert, selbst wenn das theoretisch sinnvoll wäre, quadratmeterweise den kompletten Aufbau zu machen. Dann würde ich den jetzt hier erschlagen mit den 20, 30 Einzeldetails vielleicht, die wichtigen Schritte, die da notwendig sind, der wäre platt. Typischerweise sollte man da definitiv einstellig bleiben. Wenn ich es nicht mehr auf zwei DIN A4 Blätter draufkriege, dann muss ich es weiter runterbrechen. Und genauso eine vergleichbare Vorgehensweise würde ich auch beim Lastenheft. Nämlich deine Schritte, das Sammeln, sagen wir es geschwind, was war der nächste, der dritte?
Erfassen, sortieren, füllen, prüfen, freigeben waren meine Phasen.
Genau. Und ich breche jetzt halt diese Einzelschritte runter. Was mache ich denn beim Erfassen im Detail? Und da reicht's ja dann unter Umständenden schon. Ich muss da ja jetzt in meinem Stück weit naiven Weltbild vielleicht, ich muss da ja nicht die Vollständigkeit erreicht haben, sondern ich erfasse halt ein Merkmal. Und schreibe mir jetzt an der Stelle vielleicht einfach nur auf, was sind denn die Fragen, die ich stelle? Und warum stelle ich sie? Warum stelle ich sie genau so?
Ja, das ist interessant, wie du das sagst, weil das ist nämlich das, was ich vielleicht durch Zufall, vielleicht, weil ich ja als ehemaliger Troubleshooter im Projektmanagement ein bisschen aus diesem Background komme. Ich habe im Grunde bei der Dokumentation, bei dem ganzen Visualisierung des Product as Service, des Wertstroms, habe ich ja schon dieses Schema, ne? Phase, Tätigkeit, Ergebnis. Das heißt, ich habe ja schon diese wesentlichen gelben Zettel, ne, die wie so eine Perlenkette hintereinander ergeben, so, jetzt ist dieser Schritt, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das, jetzt machen wir das. Und das wiederum hatte ich dann übertragen, jetzt bei mir damals im Lastenheft in 2 Wochen Product as Service. Der erste Schritt war diese Erfassung aller Wünsche und Anforderungen. Und damals hatte ich mir ursprünglich auch kam ja alles ursprünglich aus meinem Troubleshooting-Kontext oder Troubleshooter-Kontext, den sogenannten System Footprint für mich entwickelt, wo ich über eine visuelle Methode halt diese Anforderungen und Wünsche der ganzen Leute einsammeln konnte. Und so habe ich ihnen das auch hinterher wieder aufgedröselt. Ne? Ich habe ihnen quasi erklärt, was ist der Product as Service. Dann habe ich ihnen erklärt, wie führe ich einen Workshop mit dem System Footprint durch. Dann habe ich ihn nochmal aufgedröselt, okay, was gibt's für Tipps und Tricks? Ne? Ich habe ja damals dann echt krasse Erlebnisse gehabt, wo ich plötzlich dabei hielt hier in dem Workshop-Raum war und dann hatten die überhaupt gar keine freie Wand, sondern nur so eine gemauerte Fläche. Jetzt versucht da drauf mal ein DIN A1 Poster aufzuhängen mit schwierig, ne? Oder ich war bei B. Braun, da ist uns mittags alle Zettel wieder runtergefallen, weil die hatten damals so einen fancy, damals noch super modernen Touchscreen, der wurde aber leider ein bisschen warm, sodass meine ganzen Post-its alle runtergerieselt sind, als wir in Mittagspause waren. Das sind so Erlebnisse, die du hast, ja? Und das habe ich dann in diesem dritten Schritt mitgegeben, hat gesagt, okay, das sind alles Sachen, die passieren, ja, ist, ne, könnt ihr ein bisschen vorher abfangen, aber solche Sachen sind halt normal. Und damit breche ich das runter und das ermöglicht, und das jetzt verstehe ich so immer tiefer auch dieses Training within Industry, was du meinst, eben Wir haben diese Dokumentation, wir haben aber diese Visualisierung der Schritte und wir haben darüber in dem ganzen Kontext auch für uns klar, wie können wir das, ich nenne es jetzt mal ein bisschen einfach häppchenweise, auch rübergeben, ohne dass wir die andere Person jetzt irgendwie total erschlagen mit hier, da hast du, ne, mach mal und dann hast du erfasst.
Genau, und im Grunde, wenn ich dich jetzt so gehört habe, in meiner Vorstellung passiert sogar ein kleines Element daraus ja dann im realen Lastenheft entwickeln, wird es ja möglicherweise gar nicht so sein, weil es geht ja um 2 Wochen. Mhm. Heißt ja nicht notwendigerweise, dass die Person, die jetzt den Prozess unterstützt, moderiert, dass die dann 2 Wochen vor Ort sein muss. Mhm. Sondern sie gibt dann in der Phase Sammeln, vermute ich jetzt einfach mal, korrigiere mich gerne, gibt sie ja dann dem Kunden, den Mitarbeiter, dort einen Auftrag. Hey, sammelt mal. Und jetzt zu wissen, wie funktioniert denn das Sammeln sinnvollerweise, ist auch eine Form der Unterweisung, das weiterzugeben.
Mhm. Mhm.
Also, weil es geht ja, natürlich hinten raus geht's dann um die Details, also um die inhaltlichen Elemente. Aber ich vermute mal jetzt einfach, gut, wir haben beide den Systems Engineering Hintergrund und interessieren uns in Anführungszeichen für Gott und die Welt. Aber wir wissen nicht über alles.
Nee.
Sondern wir verstehen zwar viele Dinge relativ schnell, aber wir sind definitiv darauf angewiesen, dass es da Menschen gibt, die das im Detail viel besser wissen. Aber die halt vielleicht nicht wissen, wie sie mit den vielen Details umgehen sollen.
Ja. Ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also in dieser Phase erfassen, ne, war ja der System Footprint Workshop, das war ja der erste Schritt zu diesem strukturierten Zusammentragen der Dinge aus den Köpfen. Das war oft das, was ich ja gemacht habe oder ich hinter meinen Sterneköchen erklärt habe, wie sie selber so einen Workshop moderieren können. Aber es gibt natürlich auch so Sachen wie, ich habe im Vorfeld die Kunden instruiert, hey, hier ist eine Checkliste. Wenn wir alles zusammen haben, den Footprint erstellt haben, das ist ja, sagen wir jetzt vom Zeitschiene her, der Montagvormittag mit dem Kickoff und dem Footprint, dann gucken wir, was ihr alles für alte Dokumente gesammelt und zusammengetragen habt. Ja, und da habe ich sie angeleitet, wo dann der Kunde aktiv wurde. Na, ich habe ihm eine Checkliste gegeben, habe gesagt, ja, guck mal hier auf den üblichen verdächtigen File-Servern und spazier mal bitte ins Prüflabor und in die Fertigung und oh Wunder, wo die alle plötzlich Dokumente herbekommen haben, aber da musste ich sie anleiten, dass sie das aber tun, weil ich kann ja nur verarbeiten, was sie mir zurückbringen.
Genau. Hm? Und aber auch da vermute ich mal dann eine Grenze ziehen. Ja, wir machen ja ein Lastenheft, wir machen ja kein Pflichtenheft.
Ja, das ist dann immer die hohe Kunst, weil meistens haben sie kein Lastenheft gehabt, sondern dann wurden die Anforderungen unter Umständen erst richtig beschrieben, irgendwo hinten im Testprozess oder in Teststrategie oder sowas. Und dann muss ich es mir da halt rausfummeln. Aber das wusste ich ja dann. Aber ne, wir sind mit dem Systems Engineering Background eher das große Bild sehen. Ich weiß noch, dass ich 2000, als ich mich damals beworben habe, nach dem Studium, hatte mir ein HRler mal gesagt, Herr Pfingsten, Sie haben doch alle 3 Bücher zum Drittel gelesen, was soll ich denn mit Ihnen? Ja, so, als Mechatronik-Ingenieur hast du halt Konstruktion, hast du Elektrotechnik, hast du Informatik gehabt. Alle 3 Fächer, aber eben halt nur zum Drittel. Und brauchte ich ja zu den verschiedenen Themenfeldern im Lastenheft natürlich die Expertinnen und Experten, die dir richtig Tiefgangbohrungen machen konnten. Aber was ich eben auch brauchte, und da sind wir wieder bei diesem richtig Instruieren, und da sind wir beim Training Within Industry, was du als Thema so schön hast. Es war wichtig auch denen zu sagen, hör zu, so ein Footprint-Workshop, der ist am effektivsten, wenn wir so Teilnehmergröße zwischen 4 und 12 Leute sind. Und bitte achtet drauf, dass von jeder Profession nur eine Person da ist. Weil aus der Erfahrung heraus wusste ich, sitzen da 3 Maschinenbaukonstrukteure, dann habe ich 10 Meinungen zu dem Thema. Das gleiche bei der Elektronik, das gleiche bei der Softwareentwicklung und bei allen anderen Themen auch. Sobald ich mehr als eine Expertise, eine Profession im Raum sitzen hatte in dem Workshop, explodierte mir das sofort. Ja, und dann kommt noch ein Projektmanager obendrauf und ein Entwicklungsleiter obendrauf, gegebenenfalls noch ein Geschäftsführer. Ja, plötzlich, dann hast du so eine Grundlagendiskussion. Die kannst du ja nicht gebrauchen, wenn du Lastenheft erstellen willst.
Eben, wenn man sich ein bisschen mit der Geschichte noch beschäftigt, wie das entstanden ist, auch da sehe ich einen sehr großen Bezug. Mein Product as Service hatten die damals nicht im Kopf. Die hatten zuerst andere Dienstleistungen, also diese War Manpower Commission, die das Thema entwickelt hat. Das ist eine relativ kleine Regierungsbehörde gewesen. Die hatte im Grunde erst ganz andere Sachen im Kopf. Dann sind sie halt mit der, nennen wir es mal, harten Realität konfrontiert worden, dass die Unternehmen gesagt haben, ja, das ist toll, was ihr uns hier an Beratung im Grunde anbieten wollt, aber wir haben ganz andere Schmerzen, nämlich die Schmerzen, dass wir keine Leute haben. Und dann erst sind sie im Kern draufgekommen, wobei die Quellen noch mal ein paar Jahrzehnte weiter zurückgehen, dann sind sie erst im Kern draufgekommen, ja, so eine Unterweisungsmethodik, also dieses wichtige Teil von Training with an Industry, dieses Job Instruction Training, das ist genau das, was wir entwickeln als Productized Service und dann 100.000 Mal, muss man sich mal klar machen, durch dieses Training, durch dieses Job Instruction Training sind 1 Million dieser Vorarbeiter zum Beispiel, wenn wir das mal als Begriff nehmen, durchgegangen. Bei jeweils 10 Personen sind es 100.000 Trainings gewesen, die im Grunde alle nach dem gleichen Prinzip abgelaufen sind.
Mhm.
Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also mir fällt da jetzt außer spontan Pizza backen nichts vergleichsweise häufig Eingesetztes ein.
Ja. Und das ist spannend, ne? Und das ist, dass diese Power, die dahinter ist, die auch bei dem Product as Service drinsteckt, dieses, ja, durch diese hochgradige Systematisierung und Standardisierung der Vorgehensweise des Wertstroms, ja, Training in the Industry ist ja der Service eigentlich die Vermittlung des Wissens und der Befähigung, ja, kannst du halt einfach auf der einen Seite Skalierungseffekte auslösen, auf der anderen Seite aber auch Effizienzeffekte. Ne? Also die Zahlen, die du genannt hast, ne, das wäre nicht möglich gewesen, wenn jeder individuell anders bespaßt worden wäre in der Wissensweitergabe. Ja. Das Gleiche sehe ich halt auch sehr häufig bei freiberuflichen Boutiquen, die eben halt sagen, hey, wir nehmen unsere individuelle Dienstleistung, machen daraus ein Product as Service, ja. Du hast halt in beide Richtungen diesen Effekt. Ne? Du kannst eben halt viel effizienter arbeiten, weil du halt hochgradig systematisiert und standardisiert bist und auch ein klares, ne, Wiederholversprechen hast. Das hatten wir eingangs hier schon in der Episode. Ja, das heißt, du kannst einfach mit der bestehenden Mannschaft doppelt oder dreimal so viele Aufträge durchjagen. Ja, was einige dann als Ziel haben, unternehmerisch zu sagen, ich finde keine Mitarbeiter, ich will aber einfach diese Hütte voller Aufträge einfach schneller mal durchhaben. Oder du hast halt die andere Möglichkeit, und das entsteht auch, du kannst nach oben skalieren. Also, ne, wenn wir es jetzt mal rein klassisch, buchhalterisch, bilanzunternehmerisch, investorisch nachdenken, ist es eigentlich eine Investition, die auf der einen Seite in deinen Umsatz hineinspielen kann, also du steigerst deinen Umsatz, aber auf der anderen Seite auch deine Profitabilität erhöht. Und das dann in der Verbindung mit dem, wie du sagtest, was ja eigentlich fast, wenn man es überträgt, schon der größte Product as Service ever gewesen ist, mit so vielen Menschen, die da durchgegangen sind, da hast du halt einfach wahnsinnig viele unternehmerische Chancen.
Ja.
Was sind so aus deiner Sicht, wenn jetzt jemand sagt, hey, das finde ich interessant, ja, ich habe ein Product as Service, ich habe vielleicht auch diese Dokumentation, jetzt habe ich verstanden, da gibt es auch schon ein jahrzehntelang erprobtes Konzept dieses Wissensvermittlung, Wissensweitergabe, also Training Within Industry, oder wie du es jetzt bei den Handwerksmeistern, diesen vier Phasen oder vier Schritten Modell. Wenn ich mich da jetzt als Unternehmerin und Unternehmer beschäftigen will, als Freiberufler, was ist so dein Tipp, sich dieser Thematik weiter zu nähern und zu vertiefen?
Ja, es gibt verschiedene Ansätze. Also ist das alles kein Geheimnis. So im Grunde habe ich mir es auch angeeignet. Die Unterlagen aus den 40ern, aus den 1940ern, findet man alle im Internet. Da muss man sich natürlich dann ein bisschen reinwühlen. Die andere zum Einstieg sicher einfache Methode ist ein kleines Büchchen, das ich mal geschrieben habe, vor ein paar Jahren, sich zu kaufen, das durchzulesen, um mal ein Gefühl zu bekommen, um was geht's da. Wir haben uns sehr stark, und ich glaube, wir sollten es auch nicht weiter ausdehnen, sehr stark auf das Thema Job Instruction fokussiert, aber im Grunde geht's um 3 Bedürfnisse, die jede Führungskraft an der Stelle hat, und Führungskraft muss man nicht selber auch wieder so bewusst vom geistigen Auge haben, sich auch selber nicht einmal notwendigerweise so bezeichnen. Aber in dem Augenblick, wo ich jemand anders unterweise oder in irgendeiner Form halt Arbeit vorgebe, bin ich eine Form von Führungskraft. Selbst wenn das nicht in meiner Stellenbeschreibung steht. Ein zweites Element da, und das reiße ich in dem Buch auch an, sind die guten Arbeitsbeziehungen. weil ich kann jemanden noch so gut unterweisen, wenn ansonsten halt auch mehr oder weniger, ich verwende jetzt den Begriff wieder, Krieg herrscht in der Firma, dann bringen mir auch die guten Arbeitsunterweisungen nichts. Und dann geht es eben auch noch darum, so wie ich es heute mache, ist ja immer nur der hoffentlich heute bestbekannte Weg, etwas zu machen. Das heißt aber nicht notwendigerweise, dass es morgen und in der Zukunft noch genauso gemacht werden muss. Das heißt, das dritte wichtige Element sind eben Verbesserungen. Und da funktioniert die gleiche Vier-Schritte-Methode, Dinge zu erfassen, auch wieder dieser Aspekt ins Bewusstsein rufen, ähnlich wie aber auch bei den Arbeitsbeziehungen, und dann von dieser bewussten Ebene aus Veränderungen anzustoßen.
Wenn sich jetzt Leute weiter damit beschäftigen wollen, du hast dein Buch schon eben erwähnt, ja, du hast einen sehr hörenswerten Podcast. Wo finden die Leute dich im Netz?
Ja, da bin ich jetzt einerseits mit dem ziemlich verbreiteten Nachnamen, ja, gesegnet will ich da nicht sagen, aber in der Kombination mit meinem Vornamen Götz Müller gibt's mich in ganz Deutschland keine 10 Mal und davon sind es weniger wie 5, die in irgendeiner Form eine Internetpräsenz haben. Das heißt, man kann mir fast nicht entkommen, wenn man nach mir googelt.
Genau, also googelt nach Götz Müller. Ich werde auch hier nochmal die Webseite, den Podcast und dein LinkedIn-Profil in den Shownotes verlinken. Das heißt, wenn ihr Interesse habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr das Thema vertiefen wollt, empfehle ich euch sehr, geht beim Götz vorbei, fragt ihn, da wird euch auf jeden Fall geholfen. In diesem Sinne, hat mich sehr gefreut, dass du hier bei mir im Podcast warst, Götz. Vielen, vielen Dank.
Ja, ich danke dir für die Einladung.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Lifestyle Entrepreneur. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.